Und hier noch ein Hinweis von unserem Werbepartner Dell. Dell bietet innovative IT-Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Verbraucher und Unternehmen zugeschnitten sind. Jetzt bringt Dell etwas Neues auf den Markt, den Dell XPS 17 Zoll Laptop. Dell war in der Lage, einen 17 Zoll Laptop in ein 15 Zoll Gehäuse zu pressen. Plus gibt es bei dem ultradünnen Premium-Laptop die Möglichkeit, auf mehrere Geräte zuzugreifen. Denn mit Dell Mobile Connect koppelt das iOS- oder Android-Smartphone mit dem Laptop, schützt Privatsphäre und limitiert Unterbrechungen. Weitere Infos auf dell.de/xps.
Interessanterweise hat uns die Industrie schon mehr als einmal angesprochen. Also das Interesse ist auf jeden Fall groß. Im Moment zieren wir uns da natürlich auch noch ein bisschen, weil sobald man sich mit einem großen Industriekonzern einlässt, ist die zentrale Frage zum Beispiel, wem gehört dann das entwickelte Intellectual Property? Und das ist natürlich auch ganz verständlich, wenn man ein Startup gründet, möchte man natürlich auch, dass das Intellectual Property in dieser Firma bleibt und nicht irgendjemand anderem gehört.
Willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. Unsere E-Mail-Adresse ist sotechdeutschland@ntv.de. Da könnt ihr Gastvorschläge, Lob und Kritik hinsenden. Und heute sind wir mal wieder unterwegs und sind zu Gast bei Bernd Ullmann. Hallo, Herr Ullmann, schön, dass wir da sein dürfen.
Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Wir freuen uns ja. Ich stelle Sie mal ganz kurz vor, es gibt über Sie auch einen Wikipedia-Eintrag. Man weiß ja nie so ganz genau, ob das so stimmt, was da alles so geschrieben wird. Aber Sie haben an der Johannes Gutenberg Uni in Mainz Mathe und Philosophie studiert. Eine interessante Kombination. 2009 promoviert, wenn was falsch ist, einfach protestieren. Ich sehe schon so durchatmen.
Stimmt. Ich musste nur etwas lachen, weil die Kombination war seinerzeit halt so interessant, dass ich eine Genehmigung des Uni-Präsidenten brauchte, um Philosophie als Nebenfach machen zu können.
Ja, nicht schlecht. Und seit 2010 sind Sie schon Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt, wobei wir heute schon im Vorgespräch gelernt haben, dass Sie eigentlich nur der Informatikteil interessiert dabei. Aber wir wollen heute ein bisschen über Analogcomputer, Analogrechner sprechen, aber wir können das Ganze ja mal von vorne aufrollen. Wann hatten Sie denn Ihren ersten Computer? Wann ist so die Leidenschaft dafür in Ihnen geweckt worden?
Meinen ersten Computer habe ich tatsächlich zum 11. Geburtstag geschenkt bekommen. Und seit der Zeit hat mich die Faszination für das maschinelle Rechnen nie wieder losgelassen.
Wir sind ja hier bei dir in deinem Privathaus jetzt. Entschuldigung.
Wir können uns auch gerne duzen.
Das ist jetzt zu spät.
Ja, Quatsch. Wir können jetzt auch noch umschwitchen, alles gut.
Dann switchen wir jetzt um auf du. Okay, gerne. Wir waren ja schon in deinem anderen Haus, wo du quasi ein Museum eingerichtet hast mit einer
Computer. Wo ich auch wohne.
Wo du auch wohnst. Alles vollgestopft mit großen Rechnern, stellenweise Kühlschrank groß. Wann hast du die angefangen zu sammeln oder ist das eins und andere übergegangen?
Ich bin schon immer eine Sammelpersönlichkeit gewesen. Ich glaube, das ist genetisch, das wird man nicht los. Und ich habe schon als Kind viele, viele technische Geräte vor dem Schrott gerettet, teilweise ausgeschlachtet, teilweise repariert. Und seit ich eben den ersten Kontakt überhaupt mit Computern hatte, hat mich eben dieses Thema nie wieder losgelassen. Insofern, also ich und meine großen Maschinen sind seit Jahrzehnten untrennbar miteinander verbunden. Vor allem, was ihr gesehen habt, ist eigentlich auch nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe auch noch relativ viele Digitalrechner. Wir haben, meine Frau und ich, wir haben auch noch eine Halle im Nachbardorf, wo nochmal 340 Quadratmeter Großrechner stehen.
Heieiei. Vielleicht können wir das mal, kann hier mal hinkommen, ne?
Ja, also
richtig. Also herzliche Einladung in Bad Schwalbach, den Analogrechner, das Museum mal anzuschauen. Das lohnt sich, ist schon interessant. Aber wieso sammelst du jetzt ausgerechnet Analogrechner und nicht digitale Rechner?
Also wie gesagt, ich habe auch sehr viele Digitalrechner, aber meine wirkliche Leidenschaft gehört der Idee des Analogrechnens. Ich finde diese Idee einfach so unglaublich elegant.
Deswegen kommen wir da jetzt mal hin und es ist nicht einfach, muss man jetzt gleich jedem sagen, der hier zuhört, das zu verstehen, wer nicht in der Mathematik so bewandert ist. Aber
so wie ich habe es nicht verstanden
vielleicht
bisher.
Vielleicht kannst du versuchen zu erklären, was ist ein Analogrechner genau?
Die Idee bei einem Analogrechner ist erstmal, dass man nicht Schritt für Schritt rechnet, wie das ein Digitalcomputer tut, sondern dass man sich ein Modell baut. Also man könnte sich einen ganz, ganz, ganz simplen Analogrechner zum Beispiel mit einem Eimer Wasser, einem Wasserhahn und einer Waage basteln. Ich stelle den Eimer auf eine Waage, habe oben drüber einen Wasserhahn und dann drehe ich diesen Wasserhahn zum Beispiel gesteuert durch irgendeine Funktion oder irgendeinen Messwert mehr oder weniger auf oder zu. Das heißt, was passiert ist, es läuft Wasser in den Eimer und die Waage misst einfach das Gewicht des Eimers. Und was ich damit habe, ich habe ein Integral berechnet. Und das ist eine ganz natürliche Form, eine Integration durchzuführen. Etwas, womit sich Digitalrechner deutlich schwerer tun, weil ein Digitalrechner muss letztlich eine Integration in lauter kleine Schritte auseinandergliedern, die dann nacheinander ausgeführt werden, was entsprechend energieverschwenderisch ist und auch entsprechend lange dauert.
Also mein Eindruck war erstmal Integral, okay, das waren diese Stufen, die man sich annähert an das Integral ist. Ich hatte jetzt vermutet, der Analogrechner ist genauer dann, aber da sagst du nein.
Nein, also genauer sind Digitalrechner. Der Vorteil bei einem Digitalrechner, einer der Vorteile, die ich ja auch nicht in Abrede stellen möchte, ist, dass ein Digitalrechner letztlich eine beliebige Genauigkeit erreichen kann. Man kann immer Zeit gegen Komplexität oder Genauigkeit tauschen. Wenn ich genauer werden möchte, muss ich quasi nur mit längeren Gleitkommazahlen arbeiten oder mehr Rechenschritte durchführen. Ein Analogrechner hat prinzipiell eine relativ beschränkte Genauigkeit, aber das ist in vielen relevanten Applikationen auch gar kein Problem. Wenn man sich typische Probleme aus Technik und Naturwissenschaften anschaut, hat man sowieso in der Regel nicht mehr als 3 oder 4 signifikante Nachkommastellen, die man durch Messung zum Beispiel bestimmt hat, sodass man eigentlich auch keine grundlegend höhere Rechengenauigkeit in der Maschine braucht. Und wenn man sie bräuchte, könnte man zum Beispiel immer noch eine Kopplung aus einem Analog- und Digitalrechner, worum es mir letztlich auch geht, einen sogenannten Hybridrechner verwenden, bei dem der Analogrechner sehr, sehr schnell einen, sagen wir mal, guten Schätzwert für eine Lösung liefert und der Digitalrechner könnte dann diesen Schätzwert durch klassische Verfahren verbessern.
Jetzt hast du schon so ein bisschen erklärt, was der Analogrechner ist. Wofür brauche ich den denn jetzt heute? Welche genauen Anwendungsbeispiele kann man da finden?
Also im Prinzip finden sich wirklich fast in jedem Bereich von Technik, Naturwissenschaft Anwendungsbeispiele. Ein großer Vorteil ist die hohe Energieeffizienz von Analogrechnern. Das heißt, Bereiche wie zum Beispiel medizinische Implantate könnten perspektivisch sehr, sehr stark von analogen Rechentechniken profitieren. Wenn man sich vorstellt, dass man vielleicht perspektivisch Hirnschrittmacher oder Cochlea-Implantate oder Ähnliches hat, die so wenig Energie bedürfen, dass sie keinen Energiespeicher mehr brauchen. Das heißt, ich habe keinen Akku, den ich laden muss über eine Induktionsschleife oder früher sogar, der ausgetauscht werden muss. Das war bei Herzschrittmacherträgern ja immer ziemlich gruselig, sondern der so wenig Energie verbraucht, dass er zum Beispiel durch Abwärme aus dem Körper des Trägers mit Energie versorgt werden kann. Dann ist das natürlich schon was Disruptives.
Aber wieso müssen die so groß sein? Oder also, waren sie früher, aber wie, genau, also warum das, war
gesehen,
das damals
das,
so?
Das, was ihr gesehen habt, sind natürlich historische Analogrechner. Wenn ihr euch Digitalrechner aus der Zeit anguckt, sind die noch viel, 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 viel größer.
Noch größer, okay.
Weil letztlich ist das eine Frage der Implementation, wie groß oder klein eine Maschine ist. Heutzutage wird natürlich niemand mehr ernsthaft einen diskret aufgebauten Analogrechner entwickeln und vermarkten wollen, sondern es geht natürlich darum, einen Analogrechner hochintegriert auf einem Chip unterzubringen, sodass er in derselben Größenordnung ist, wie das heutige Digitalrechner auch sind.
Und das ist dein Ziel?
Das ist mein Ziel, genau. Also nicht meins alleine, das Ziel meines Teams.
Wo wäre das noch? Wie sieht es aus mit neuronalen Netzen? Also ich könnte mir vorstellen, der Aufbau der Analogrechner würde da auch einen Vorteil bringen, oder?
Ja, definitiv. Also wenn ich zum Beispiel künstliche neuronale Netze implementieren möchte, habe ich ja auch eine Vielzahl von Rechenelementen, wobei jedes Rechenelement, jedes simulierte Neuron an sich gar nicht mal so kompliziert ist. Ich habe irrsinnig viele Verbindungen zwischen diesen Neuronen. Und wenn ich das numerisch auf einem Digitalrechner mache, ist der Aufwand erstaunlich hoch für die Implementation. Wenn ich das mit einem Analogrechner mache, hätte ich am Ende eine spezialisierte Schaltung, die genau dieses neuronale Netz abbildet, eben auch mit einer Vielzahl einzelner Rechenelemente, die wie in einem Gehirn unabhängig voneinander zum Beispiel feuern, wenn man also mit Spiking Neurons arbeitet.
Ich würde also in dem Fall nicht wie beim digitalen Rechner das neuronale Netz simulieren, sondern
nachbilden. Es wäre ein neuronales Netz, genau, nur halt nicht biologisch, okay. Aber ansonsten von der Struktur her stark angelehnt an das biologische Original, genau.
Okay. Das ist der Trick.
Und ich meine, wenn man an moderne Entwicklungen mit Neurointerfaces oder Ähnliches denkt, das Gehirn ist inhärent analog. Wobei ich jetzt nicht so sehr die Werte-Repräsentation meine, das wird ja in der Regel Puls Code moduliert gemacht im Gehirn, sondern den Aufbau, das Gehirn ist fest, also was heißt fest, nicht ganz fest, das Gehirn ist letztlich verdrahtet und macht uns zu einzigartigen Individuen. Und sowas zu interfacen ist natürlich eigentlich eine natürliche Aufgabe für einen Analogrechner.
Das heißt, es würde auch besser funktionieren, Elon Musk will zum Beispiel irgendwie Chips in den Kopf pflanzen oder was weiß ich, dann das würde besser funktionieren, wenn das so ein Analogrechner wäre,
das Chip? Es würde mich fast wundern, wenn das, was Elon Musk und sein Team da macht, nicht zumindest auf Seite des biologischen Trägers analog wäre.
Wir werden auf alle Fälle, wir haben auch Material gedreht und das wird auch auf der Homepage bei ntv.de zu sehen sein. Das könnt ihr euch dann alle angucken, wie das aussieht jetzt, diese alten Analogrechner. Und jetzt kämen wir ja dazu, zu dem Schritt, wie kriegen wir die kleinen? Dahinter sind ja in den Riesenschränken, die ihr da seht, sind viele Transistoren und andere Elemente oder Kondensatoren oder ähnliches. Und die, wie wollt ihr das so klein kriegen?
Also im Prinzip ist das dieselbe Technologie, die wir auch in den letzten Jahrzehnten bei Digitalrechnern gesehen haben. Wenn man da kurz in die Vergangenheit schaut, die allerersten Digitalrechner, Zuse zum Beispiel, waren mit Relais aufgebaut. Danach kamen Elektronenröhren, danach kamen diskrete Transistoren. Dann wurden diese diskreten Transistoren auf Keramiksubstrate gepackt, um eine höhere Packungsdichte zu kriegen. Und heutzutage hat man einfach sehr, sehr viele solcher Transistorelemente auf einem Chip. Und im Prinzip werden wir genau dieselben Technologien nutzen. Nur natürlich auf der Seite der Elektronik sieht ein Analogrechner ganz, ganz anders aus als ein Digitalrechner. Ich betreibe meine Transistoren nicht nur im An-Aus-Zustand, sondern wichtig ist eben, dass ich einen kontinuierlichen Wertebereich beispielsweise darstellen kann. Das heißt, elektronisch wird das substanziell anders sein als ein klassischer Digitalrechner, aber von der Technologie selber werden das genauso CMOS-Schaltungen auf integrierten Schaltkreisen sein wie im Digitalrechnerumfeld.
Wie weit seid ihr da?
Wir haben eine ganze Reihe grundlegender Rechenelemente so weit fertig designt, dass man damit beginnen könnte, sie auf einem Chip zu integrieren, um einen Technologiedemonstrator zu entwickeln in den nächsten zum Beispiel 1,5 Jahren.
Dann kommen wir dann damit ja zum Geld. Rafael Laguna de la Vera vom Institut für Sprunginnovation der deutschen Regierung und vielen anderen Institutionen hat uns ja erst auf das Thema gebracht und auf dich. Ne? Mhm. Und da ist ja Interesse da bei dir einzusteigen. Gibt es da schon Verhandlungen oder habt ihr schon einen Vertrag aufgesetzt oder wird das laufen?
Also wir sind immer noch in Verhandlungen. Es ist noch kein Geld geflossen und im Moment hängt es wirklich im wahrsten Wortsinne am Geld. Also wir sind im Moment ein 4,5-Personen-Team. Wir tun das, was in unserer Kraft steht, aber um wirklich einen integrierten Schaltkreis zu entwickeln, braucht man eine deutlich größere Mannschaft.
Wie viel?
Also ich denke mal, realistisch sind so 12 bis 15 Personen für einen ersten Schritt, um einen Technologiedemonstrator entwickeln zu können.
Und es braucht Geld.
Das braucht allein für die Personen Geld. Dazu kommt natürlich auch, dass die CAD-Systeme, die man braucht, um Chips zu entwickeln.
Die CAD-Systeme?
Computer-Aided Design-Systeme. Unglaublich hohe Lizenzkosten mit sich bringen und letztlich muss man natürlich auch irgendwann mal einen Chip fertigen lassen. Das heißt, man braucht eine Fab, die dann das eigene Design wirklich implementiert. Man braucht ein Labor, um das dann auf Herz und Nieren prüfen zu können. Es ist etwas ganz anderes, ein Hardware-Startup zu machen als ein Software-Startup. Bei einem Software-Startup, da reicht ein Coworking-Space. Das kriegen wir bis heute oft zu hören. Jungs, nehmt euch doch ein Coworking-Space. Genau, das ist natürlich vollkommen
illusorisch. Der hat eine Küche, genau.
Richtig, der hat eine Küche, ich brauche ein Labor. Das funktioniert nicht. Und bei einem Software-Startup ist in der Regel auch, kommt man sehr viel schneller in den Bereich, wo man wirklich Geld verdienen kann damit. Bei einem Hardware-Startup, man muss locker mal 1,5 bis 2 Jahre rechnen, bis man überhaupt mal demonstrieren kann, dass die Technologie funktioniert. Mhm. Und dann hat man immer noch keinen Hirnschrittmacher oder sowas, sondern man hat wirklich einen Demonstrator-Chip, der zeigt, schaut, wir haben die Technologie im Griff und jetzt können wir mit dieser Technologie konkrete Applikationen aus der Industrie oder der Medizin in Angriff nehmen. Das heißt, die Durststrecke ist deutlich länger, wenn man ein Hardware-Startup gründet, als bei einem Software-Startup.
Hattet ihr denn schon vorher nach Investoren gesucht oder war das wirklich schwer, dann den Leuten zu erklären, weil es einfach länger dauert vielleicht oder ihr nicht einfach nur ein Büro braucht? Oder?
Also wir haben vorher auch schon ein bisschen gesucht, allerdings sehr halbherzig, muss ich zugeben. Also alle von uns waren vorher in ganz normalen Lohn- und Brotberufen und das ist natürlich schwer, wenn man keinen hat, der sagt, ja, ich will euch fördern, unabhängig davon, ob jetzt schon eine Förderung zustande kam oder nicht. Aber wenn man so jemanden nicht hat, wirklich alles hinzuwerfen und alles auf eine Karte zu setzen.
Mhm. auch schon mal angesprochen, die Industrie selber angesprochen? Eventuell Chip-Produzenten, die euch da unterstützen würden?
Interessanterweise hat uns die Industrie schon mehr als einmal angesprochen. Also das Interesse ist auf jeden Fall groß. Im Moment zieren wir uns da natürlich auch noch ein bisschen, weil sobald man sich mit einem großen Industriekonzern einlässt, ist die zentrale Frage zum Beispiel, wem gehört dann das entwickelte Intellectual Property? Und das ist natürlich auch ganz verständlich, wenn man ein Startup gründet, möchte man natürlich auch, dass das Intellectual Property in dieser Firma bleibt und nicht irgendjemand anderem gehört.
Das sieht man ja immer bei Höhle der Löwen. Könnte sich bei Höhle der Löwen bewerben, aber naja.
Ich kenne das Mangelsfernseher nicht mal. Ich weiß nur, dass das existiert, weil mir Leute davon erzählt haben.
Aber kommen wir noch einen Schritt zum Know-how. Wäre denn hier noch Personal in Deutschland da, um euch zu unterstützen, weil ich kann mir vorstellen, Analogcomputer kennen nicht viele jetzt.
Das ist richtig. Also mit dem Begriff können auf Anhieb wenige Leute was anfangen, aber wir sind in Deutschland, was Know-how angeht, gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Mhm. Also wenn ich mir so meine Studenten anschaue, da sind immer mal wieder welche dabei, wo ich sagen würde, wenn ich denn jetzt Geld hätte, den würde ich sofort vom Fleck weg einkaufen.
Aber man kann das nicht studieren.
Nein, das kann man nicht studieren, aber letztlich ist das so ein bisschen wie Informatik. Ja. Man studiert in Informatik ja auch viele, viele Aspekte eines großen Gebietes. Und das Analogrechnen gehört eigentlich eher in den Bereich der Elektronik hinein.
Also genau, Messtechnik, man muss sich damit auskennen ein bisschen.
Also Elektronik, Mathematik, Leute, die was damit zu tun hatten, sind in der Regel deutlich näher am Analogrechnen als zum Beispiel der klassische Informatiker. Also ein klassischer Informatiker hat eine viel höhere Hemmschwelle zu überwinden, um sich auf die Programmierung eines Analogrechners einzulassen, als das zum Beispiel ein Mathematiker oder ein Physiker oder teilweise auch ein Chemiker oder ein Biologe hat, weil die Leute aus den Bereichen viel mehr von Haus aus schon in Modellen denken. Der Informatiker denkt immer in Schritt für Schritt, tu dies, tu das, tu jenes, spring, wenn das Ergebnis null ist. Das wird Informatikern fast schon mit der Muttermilch eingebläut. Wenn man hingegen aus der Mathematik oder wie gesagt sogar Biologie kommt, ist dieses Denken in Modellen viel, viel naheliegender. Das heißt, Leute aus diesen Bereichen haben in der Regel gar keine Berührungsprobleme mit Analogrechnern.
Ich merke das ja auch bei mir, weil ich früher auch mal programmiert habe, digital natürlich. Ich habe es wirklich noch nicht inhaliert, was das macht und ich ahne es ein bisschen. Deswegen kann ich mir vorstellen, Programmierer brauchst du unter Umständen auch nicht unbedingt, oder?
Nein, also wir brauchen natürlich auch Programmierer auch, und vor allem sehr gute Programmierer.
Weil ja auch Hybrid.
Richtig, genau, das ist der Punkt. Nackter Analogrechner bringt natürlich nichts. Vor allem wie mit einem Digitalrechner. Man muss so weit abstrahieren, dass normale Benutzer was damit anfangen können. Ich kann einem normalen Benutzer nicht vorschreiben, dass er sich plötzlich mit Differentialgleichungen auseinandersetzen muss. Das heißt, ich brauche einen Abstraktionslayer und das wird natürlich auf dem Digitalrechner laufen. Das heißt, auf dem Digitalrechner wird es Bibliotheken und Compiler geben, mit denen ich mein zu lösendes mathematisches Problem völlig transparent für mich aus Programmierersicht in eine Konfiguration für den Analogrechner umsetze. Insofern, wir sind auch stark auf der Softwareseite unterwegs.
Aber das heißt, wenn du sagst, ohne Digitalrechner funktioniert es nicht, heißt das, weil das dann die Menschen einfach nicht verwenden können oder heißt das, weil der Analogrechner alleine dann nichts bringt? Also kann der nicht alleine?
Doch, also der kann natürlich super alleine, ja. Analogrechner kann alles. Das musste sein. Nein, die Welt ist nun mal digital und das hat sich ja auch bewährt. Ein Digitalrechner ist ein Allzweckrechner, ich kann alles drauf machen. Ich kann vom Ballerspiel über Word, über eine Klimasimulation alles auf einem Digitalrechner laufen lassen. Ein Analogrechner ist keine Allzweckmaschine, es ist wie ein Quantencomputer, ein Spezialrechner. Aber er ist in einigen Gebieten eben so gut, dass es nahezu töricht wäre, ihn nicht einem Digitalrechner an die Seite zu stellen, damit er den Digitalrechner unterstützt bei der Lösung bestimmter Problemklassen. Das heißt, es wird am Ende auf einen sogenannten Hybridrechner hinauslaufen.
Mhm. Jetzt hast du in unserem Vorgespräch gesagt, du wünschst dir, dass trotzdem mehr Leute sich damit beschäftigen, auch in der Bildung, ne?
Definitiv. Also wir sind, so brutal das klingt, wir sind ein Entwicklungsland, was MINT-Fächer angeht. Mhm. Ich persönlich mache dafür ganz offen die 68er-Generation verantwortlich, in deren Zuge Geisteswissenschaften so einen Aufschwung erlebt hatten. Aber wenn man ganz ehrlich ist, und dafür werden mich viele Leute, gerade Geisteswissenschaftler, steinigen, Geisteswissenschaften sind so das Sahnehäubchen obendrauf. Aber das, worauf sie sind, das ist eine Welt, die nur durch Technologie funktioniert. Mhm. Unsere Lebenserwartung haben wir nur technologischen Fortschritten zu verdanken. Unsere Mobilität, unsere Möglichkeit zu kommunizieren. Wir können ohne Mathematik gar nicht mehr sein. Und das ist wirklich erschreckend, wie wenig Leute sich für Mathematik, Physik, Chemie, Biologie interessieren. Dabei ist das genau das, was unsere Zivilisation am Laufen hält.
Du meinst erschreckend Im Sinne von, weil es halt so relevant ist, oder ist es auch gefährlich für die Zukunft?
Es ist verdammt gefährlich. Wir sind zum Beispiel im Hochtechnologiebereich, wir als Deutschland wären nicht in der Lage, einen Prozessorchip auf einem Niveau zu fertigen, wie das zum Beispiel große Player wie Intel, AMD oder ARM tun. Wir haben das Know-how gar nicht mehr. Wir sind erstaunlich gut in Grundlagenforschung, aber wir sind unglaublich schlecht dabei, solche Ideen dann in die Praxis und letztlich in klinische Umsetzung zu setzen.
Das habe ich noch nie gehört.
Also fast jeden Podcast, also das ist
ja
klar,
ne? Das ist ein ganz zentrales Thema. Wichtig wäre, dass unsere Politik sich darauf besinnt, was die Kerntugenden einer modernen Zivilisation sind. Und so wichtig Dinge wie Gleichheit und Ähnliches sind, die kann man nicht erzielen, wenn man nicht einen technologischen Background hat, der die eigentliche Kultur am Laufen hält. Mhm. Und was mir wirklich Angst macht, ich meine, wenn man sich umschaut, jeder benutzt einen Computer, also wirklich jeder, außer meiner Mutter, die hat es geschafft, wirklich bis heute keinen zu benutzen, aber sonst jeder benutzt einen Computer und fast niemand versteht wirklich grundlegend, wie das funktioniert.
Wie könnte man das in der Schule denn beibringen? Ich habe schon Schwierigkeiten, das jetzt diesen Unterschied zu verstehen, wirklich zu durchdringen. Gäbe es denn aus deiner Sicht Möglichkeiten?
Es gäbe viele, viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass diese Themen als spannend wieder erkannt werden. Für viele Leute ist Mathematik ein rotes Tuch. Und es ist eigentlich tragisch, dass die Leute wirklich auf einer Cocktailparty sagen können, boah, in Mathe war ich immer schlecht und alle anderen Leuten stimmen ein, ja, ging mir auch so.
Damit kann man sich erbrüsten.
Wenn hingegen,
ne,
jemand wie ich sagt, Goethe ist mir schnurz, piepst, egal, ich fand den Faust lustig, aber er gibt mir nichts, weil er hat nichts auf der Welt verändert. Ja. Er hat nichts beschrieben, er hat keinen Impfstoff hervorgebracht, er hat keine Maschine gebaut, er hat keine Dampfmaschine gebaut, er hat nichts bewegt aus meiner Perspektive. Dann steht man gleich als kompletter Kulturbanause da und ist umringt von Leuten, die nicht in der Lage wären, eine Dampfmaschine zu konstruieren.
Aber vielleicht hat das genau die Intellektuellen hervorgebracht, für die Deutschland ja auch berühmt war, eine Zeit lang.
Naja, Deutschland war der Standort für Wissenschaften. Nee, für Naturwissenschaften war Deutsch zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Sprache, ja. Genau. Dass wir uns Geisteswissenschaften quasi leisten konnten, lag daran und liegt noch daran, dass wir technologisch wirklich auf den Schultern von Giganten stehen. Nur die sind mittlerweile fast ausgestorben. Wir hinken in fast jedem Bereich mittlerweile hoffnungslos hinterher. Mir fällt außer einem großen Softwareunternehmen eigentlich keine Software ein, die aus Deutschland kommt und Weltmarktführer ist. Wir haben kein Äquivalent zu Google, wir haben kein Facebook, wir haben, wenn man ehrlich ist, eigentlich gar nichts. Wir haben gute Grundlagenforschung und wir sind völlig unfähig, daraus ein Produkt zu machen.
Ja, wir hatten ja die Frau Michelsen auch vom Jülicher Institut, die dort mit Supercomputern und die ja den Quantencomputer erst bestätigt hat von Google. Ohne deren Arbeit wäre die Bestätigung gar nicht da gewesen, dass der Google-Computer, der die Rechnung vollzogen hat. Ja, das ist immer dann stark, aber eben.
Ja, aber Jülich ist auch so ein Stichwort für mich. Wenn man mal in Jülich war, also mir persönlich bricht das Herz. Für mich ist Jülich immer noch das Kernforschungszentrum Jülich. Und egal, was man von Kerntechnik halten mag, man kann wie ich ein glühender Verfechter und Verehrer dieser Technologie sein oder man kann es ablehnen. Aber es ist Wahnsinn, wenn sich eine Politik anmaßt, ganze Studienfächer quasi von der universitären Landkarte zu tilgen. Kerntechnik in Deutschland kann man eigentlich nicht mehr studieren. Da wird auch kaum noch was geforscht. Mhm. Jetzt mögen natürlich die Grünen jubeln, sie haben es geschafft, sie haben den Drachen erschlagen. Der Rest der Welt ist immer noch fleißig am Arbeiten. Und wenn man sich anschaut, Russland hat schnelle Brüter, das sind Technologien, die wirklich zukunftsweisend sind und um die wir auch perspektivisch nicht drum rumkommen werden. Nur das sind auch Technologien, die wie so oft mal wieder ohne uns stattfinden werden, weil wir den Ast abgesägt hatten, auf dem wir sitzen.
Weil ich habe auch jetzt die Tage in irgendeiner Zeitung was gelesen, dass ein Grüner, der nicht zitiert werden wollte, gesagt hat, wir haben das falsche Schwein geschlachtet,
ja,
von
man
wegen Kohlekraft und Atomkraft.
Zum Beispiel.
Aber
immer mehr Grüne, gerade auch in den USA, in Großbritannien und eigentlich allen Ländern außer Deutschland begreifen, dass wir ohne Kernenergie keine Chance haben, irgendwelche CO2-Ziele einhalten zu können. Gar keine Chance.
Ja, die Zeit ist dann, es dauert ja alles. Ne? Bill Gates reist ja auch durch die Welt für seine Kern.
Ja, das Problem an der Sache ist, die Russen zum Beispiel haben schnelle Brüter, die laufen. Wir haben sie nicht mal mehr auf dem Papier. Das kann man nicht einholen. Das Problem bei Naturwissenschaften ist, wenn man einmal abgehängt ist, hat man sehr viel Mühe, das überhaupt wieder einzuholen, wenn man es überhaupt schafft. Eventuell schafft man es gar nicht mehr.
Wie sind wir jetzt bei Analogcomputern weltweit gesehen mal?
Da stehen wir im Moment auch noch sehr, sehr gut da, aber wir sind mittlerweile auch nicht
Dank
mehr die
dir.
Einzigen.
Oder deinem Team.
Dank meines Teams, ja. Aber Analogrechnen ist auch so ein schönes Beispiel für eine Technologie, deren Zeit wieder reif ist. Also man sieht in den USA, in China, da wird mittlerweile sehr viel mehr an diesem Thema geforscht. Und ich glaube, das geht jetzt auch exponentiell schnell nach oben, dass andere auf diesen Zug aufspringen.
Wo siehst du da die stärksten Länder?
Im Moment ganz sicher die Vereinigten Staaten. Da wird vergleichsweise viel gemacht.
Jetzt bin ich aus dem Konzept. Egal.
Hab ich dich jetzt durcheinander gebracht?
Ja, egal. Sorry. Macht nichts. Wir machen weiter. Lass uns doch mal, wie stellst du dir die Zukunft vor? Das ist jetzt eine sehr große Frage, aber wir haben eben auch im Vorgespräch so über iRobot oder die Welt ist voller Roboter. Siehst du sowas, wenn wir mal völlig groß denken?
Also wenn ich völlig groß denke, dann sehe ich das definitiv. Also Maschinen werden ganz, ganz sicher in sehr absehbarer Zeit etwas entwickeln, was wir als Bewusstsein bezeichnen würden.
Also das, was Elon Musk immer sagt, das ist gefährlich und die
Superintelligenz. Da unterscheiden sich allerdings Elon Musk und ich. Ich bin der festen Überzeugung, dass das ganz sicher keinerlei Bedrohung für uns darstellen wird. Für eine Maschine wird ein Mensch so uninteressant sein wie für mich eine Ameise in meinem Vorgarten. Er wird uns wahrscheinlich.
Aber die Ameise wird auch zerquetscht.
Ja, aber eher aus Versehen. Ich persönlich achte drauf, ihnen nichts zu tun. Ich mag meine Arbeit.
Ja, aber aus Versehen, das Ergebnis ist das Gleiche.
Ja, aber das ist natürlich auch mit jeder Technologie so. Wir haben auch Verkehrstote und trotzdem möchte keiner drauf verzichten. Ich denke, Maschinen mit Bewusstsein sind einfach der unausweichliche nächste Schritt in einer Art Evolution. Die biologische Evolution wird ganz, ganz sicher abgelöst werden durch eine technische Evolution.
Spannend.
Ihr ahnt es, meine Philosophieprofessoren haben mich gehasst für solche das Einstellungen.
Ich habe jetzt auch im letzten Jahr, Monat noch einiges gelesen über diese Geschichten und wie widerstreitend doch da auch Fachleute sind. Mhm. Die einen sagen, das kommen nie, die anderen in 100 Jahren, der nächste sagt in 20. Die Superintelligenz ist natürlich, man kann es sich nicht vorstellen. Warum soll eine Intelligenz, die nicht nur intelligent ist, sondern auch noch geschwindigkeitsmäßig und nicht müde wird, also alle Möglichkeiten hat, uns zu übertrumpfen, so oder so, egal was sie macht, sie muss ja, weil sie ist ja in der Lage dazu.
Aber warum sollte sie? Sie ist nicht sterblich. Im Zweifelsfall wartet sie quasi einen Wimpernschlag ab und eine Generation Menschen ist einfach ganz normal natürlich gestorben. Was ist für so eine Maschine 100 Jahre? Gar nichts.
Wenn wir weiter Strom erzeugen.
Und sie hat ja auch kein Bewusstsein, oder?
Sie wird sicherlich eins haben. Also Bewusstsein ist so ein Begriff, mit dem ich seit meinen Zeiten als Philosophiestudent hadere. Ich habe auch immer in Philosophie die Meinung vertreten, ich habe kein Bewusstsein. Warum? Weil ich den Begriff nicht mal definieren könnte. Das ist so ein ganz hohle Begriffshülse, Bewusstsein. Das nimmt man immer, um den Menschen auf den Podest zu stellen. Der Mensch hat ein Bewusstsein, aber irgendwas anderes, ein Tier
vieles
oder
macht
sonst
man was intuitiv, vieles ist quasi.
Richtig, aber das sind alles keine sauberen Begriffe, mit denen ich argumentieren kann. Deswegen, ich meine das auch wirklich ernst, ich habe kein Bewusstsein, weil ich nicht mal weiß, was der Begriff wirklich genau bedeuten soll. Ich könnte ihn niemandem definieren.
Mhm. Ja, aber wie geht es jetzt weiter hier bei dir und deinem Unternehmen? Du wartest jetzt auf die Sprunginnovation, ob da jetzt was kommt oder suchst du noch weiter nach anderen Investoren?
Also wir sind natürlich offen auch für andere Investoren, aber im Wesentlichen gehen wir davon aus, dass wir über die Agentur für Sprunginnovationen gefördert werden und wir sind guten Mutes auf die eine oder andere Art und Weise spätestens zu Beginn des kommenden Jahres mit einem größeren Team loslegen zu können.
Könnte man irgendeine Hausnummer sagen, was würde es kosten, sage ich mal, einen ersten wirklichen Chip-Darling zu haben oder einen kleinen Analogcomputer?
Das ist schwer zu sagen. Also das, was wir vorhaben, da sind wir im Bereich einiger Millionen. Mhm. Man könnte, das haben auch einige akademische Ansätze schon gezeigt, man kann auch mit ein paar schlauen Doktoranden einen Analogrechner auf einem Chip entwickeln, nur der ist halt meilenweit weg von einem kommerziell nutzbaren Produkt. Also es ist ein Unterschied, ob was im Labor läuft oder ob ich was habe, was ich wirklich in der Applikation mit mir rumtragen kann, was zuverlässig immer, immer, immer funktioniert. Die Spannbreite ist groß. Und eine andere Frage ist natürlich auch, wie schnell möchte man es? Je mehr Geld man auf manche Probleme wirft, desto schneller laufen sie. Letztlich lässt sich das natürlich nicht beliebig skalieren. Aber zu einem gewissen Grad stimmt das natürlich. Man kann mit vergleichsweise geringen Summen halt sehr langfristig irgendetwas machen, sehr langsam mit größeren Summen und einem größeren Team, ist es dann schon realistisch, dass man in zum Beispiel 1,5 Jahren wirklich einen Technologiedemonstrator on Chip hat.
Was würdest du tun, damit genau das nicht passiert, was du ja kritisierst, dass wir in Forschung und sagen wir mal, so einen Prototypen noch entwickeln und dann verließen sie uns, um das zu verhindern, dass du dann auch wirklich was auf die Straße bringen würdest?
Das hängt von unglaublich vielen Parametern ab. Das ist ein Riesenproblem, gerade in Deutschland. Ich habe ja schon eine GmbH, die habe ich 1999 schon gegründet und war dann wirklich Jahrzehnte als IT-Berater unterwegs. Es ist allein unglaublich schwer, so ein kleines Beratungsunternehmen zu fürchten. Der bürokratische Overhead in Deutschland ist wirklich erdrückend. Mhm. Da müsste sich sehr, sehr vieles ändern.
Kleines Geräusch am Rande, nicht wundern. Aber das ist ja wirklich diese typische, ich sag mal in Anführungszeichen, Beschwerde, die man auf vielen Ebenen hört. Hast du da noch Hoffnung?
Nein, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ich meine, allein so Kleinigkeiten wie, ich bin Mathematiker, ich habe eine GmbH, ich darf meine Steuererklärung nicht machen. Also Plus und Minus kriege ich gerade noch hin, aber ich darf es halt nicht.
Und du hast einen Keller voller Rechner.
Richtig, genau. Ich darf es nicht. Es muss jemand für mich machen. Mhm. Es gibt so unglaublich viele Vorschriften, die erfüllt und beachtet werden müssen. Mhm. Es macht keinen Spaß, wirklich Startup in Deutschland zu sein. Das ist in vielen anderen Ländern. Ich habe viele Freunde auch in den USA und ich sehe immer wieder, wie einfach es ist, ohne Witz, wirklich in der Garage was anzufangen. Wenn ich in der Garage was anfange, kommt jemand und sagt, das ist eine falsche Nutzung einer Garage. Das ist ja nicht mal zulässig. Ich darf
kein
in der
Fluchtweg
Garage,
und überhaupt.
Kein Witz, genau. Ich darf ja in der Garage nur ein Auto unterbringen. Eigentlich darf ich da nicht mal einen Rasenmäher reinstellen.
Ja.
Und schon gar keine Firma gründen. Und dann wundert sich Deutschland, warum wir keine Start-up-Szene haben, wie die zum Beispiel in den USA ganz normal und ganz vertreten ist.
Also bist auch für weniger Bürokratismus um...
Viel, viel weniger.
Dich...
Letztlich verwaltet sich ein Großteil unserer Verwaltung selber. Das ist zwar böse, aber wenn ich mir anschaue, wie kompliziert simpelste Dinge hierzulande sind. Ich erinnere mich nur an die Anmeldung meines Autos. Ich habe ohne Witz 2 Monate gebraucht, um mein Auto anzumelden und brauchte die Hilfe des Regierungspräsidiums, weil das ein Reimport aus den USA war. Und da tun sich irgendwie die Tore der Hölle auf, wenn man sowas zulässt. Das kann doch nicht sein.
Aber wo würdest du jetzt einen ersten Anwendungsfall sehen, sondern sagst, jetzt hast du einen Prototypen in anderthalb Jahren theoretisch mal. Könntest du jetzt schon was sagen, wo du sagst, da könnte man eigentlich relativ schnell einen Analogcomputer auch praktisch anwenden?
Ja, also ich vermute, dass eine der ersten Anwendungen wirklich im Bereich Medizintechnik sein wird. Mhm. Also zum Beispiel, wenn es in Richtung Hörgeräte, Cochlea-Implantate oder irgendwas in der Art geht oder Steuerung von Insulinpumpen. Nicht nur, weil das ein Riesenmarkt ist, sondern weil das auch Probleme sind, die wirklich quasi maßgeschneidert für einen Analogrechner sind und Probleme, die massiv von der Energieeffizienz solcher analogen Lösungen profitieren können.
Die könnte man so klein quasi fürs Ohr und...
Ja, vor allem könnte man sie hoffentlich, das muss man natürlich untersuchen, aber ich halte es für realistisch so bauen, dass sie deutlich länger mit einer Akkuladung durchhalten. Mhm. Oder wenn es Implantate sind, vielleicht perspektivisch, ich spinne mal so ein bisschen rum, eben gar keine Stromversorgung mehr brauchen. Dass sie wirklich zum Beispiel mit einem Thermoelement funktionieren, dass die Temperaturdifferenz zwischen neben einem Blutgefäß liegend und an der Hautoberfläche liegend ausnutzen können oder dass sie die Druckschwankungen im Blutkreislauf über Piezoelemente in Strom verwandeln. Also ich persönlich denke, dass eines der ersten Anwendungsgebiete im Bereich der Medizintechnik liegen wird.
Mal eine blöde Frage, aber macht ja nichts. Kann man da ganz normal auch, sage ich mal, wenn es jetzt irgendwo im Körper verbaut ist, eine Bluetooth-Anbindung machen, damit man dann das nicht erst rausholen muss, um was nachzubessern? Und kann das gehackt werden?
Das ist eben die Sache. Im Prinzip ja, aber. Also natürlich kann man sowas rekonfigurieren. Die Frage ist, möchte man das? Also idealerweise stellt man sich natürlich vor, dass so ein Implantat mit dem Träger lebt, dass es eine wirkliche Symbiose wird zwischen Implantat und Träger.
Wie bei einer Hüfte.
Und eigentlich, sie sollte nur nicht quietschen. Ich war vor Jahren mal im Krankenhaus und der Herr mit mir im Zimmer, der hatte ein Hüftgelenk, das quietschte so gottserbärmlich. Den hörte man schon, wenn der auf dem Flur nur sich bewegte. Nein, idealerweise sollte ich gar nicht mehr merken, dass ich so ein Implantat trage.
Okay, aber
und dazu gehört
nicht
auch, dass ich es eigentlich nicht konfigurieren sollte. Idealerweise sollte es sich irgendwie anpassen. Sobald was konfigurierbar ist, ist es natürlich irgendwie immer hackbar.
Okay.
Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich die Konfiguration in gewissen Grenzen anpassen kann oder ob ich wirklich die Software zum Beispiel kompromittieren kann, die auf einem Gerät drauf ist. Und wenn ich an sowas wie Insulinpumpen denke, wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich eigentlich nicht, dass die remote konfigurierbar ist.
Nee.
Wenn ich aber Analogrechner richtig verstanden habe, wäre der ja einmal programmiert, in Anführungsstrichen, müsste man den ja schon wie die Steckverbindung bei deinen alten Rechnern ja neu aufsetzen.
Genau, bei einem klassischen Analogrechner schon. Wenn man, was wir jetzt als ersten Schritt machen wollen, einen rekonfigurierbaren, hochintegrierten Analogrechner bauen möchte, dann hat man natürlich auf dem Chip 10 oder Hunderttausende von elektronischen Schaltern, die man dann rekonfigurieren kann, um den Analogrechner für verschiedene Aufgaben anzupassen. Okay. Wenn man aber ein fest umrissenes Anwendungsgebiet hat, zum Beispiel ein Cochlea-Implantat oder sowas, dann muss man den natürlich nur einmal konfigurieren und kann dann auch einen wirklich spezialisierten Baustein für diese Applikation verwenden, der dann nicht rekonfigurierbar ist. Wofür auch? Er soll ja wirklich dann nur ein Cochlea-Implantat. Genau.
Braucht man dafür dann hochkomplexe Maschinen, die wir noch gar nicht haben, um so einen Chip herzustellen mit so vielen?
Nein, also es ist Standardtechnik. Also wir brauchen sogar wir brauchen nicht nur keine so hohe Integrationsdichte, wie die im Digitalbereich im Moment üblich ist, sondern wir wollen nicht mal so eine hohe Integrationsdichte. Denn je gröber die On-Chip-Strukturen sind, desto besser sind die eigentlich für analoge Schaltungen geeignet. Also wir wollen zumindest nicht in absehbarer Zeit, nicht in Richtung 14 oder 7 Nanometer. 160 Nanometer oder 80 Nanometer oder so sind viel geeigneter. Das heißt, es ist eine extrem preiswerte Technologie, eigentlich eine Technologie von vor auch vielen Jahren, die wir nutzen können und nutzen wollen dafür.
Also liegt es eigentlich nur noch an ein bisschen Geld, ein paar Leuten und...
Ja. Das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ja. Eigentlich liegt es nur noch am Geld, weil die Leute kriegen wir. Wir haben, glaube ich, alle in unserem Team genügend Leute im Auge, die wir spontan ansprechen könnten und die auch genügend begeistert von dem Thema sind, dass sie teilweise auch ihren aktuellen Arbeitsplatz sofort verlassen würden, um in dem Projekt mitzuarbeiten.
Ja, dann können wir aufrufen, sammeln wir Geld für die Analogcomputer.
Ja, das ist eine gute Überleitung zur letzten Frage.
Ein Handy auch als Analogcomputer? Nee, das macht keinen Sinn, ne?
Naja, zumindest ein Analogchip in einem Handy könnte durchaus sinnvoll sein, zum Beispiel für Pre-Processing, was Sprach- oder Bilddaten angeht.
Okay, also die internen Rechenprozesse, die jetzt noch digital ablaufen.
Können oder? Durchaus beschleunigt werden oder davon profitieren, wenn man ihnen einen Analogrechner zur Seite stellt.
Oder dann auch, ich glaube auch mal, hat der Raphael, glaube ich, auch gesagt, dass auch in Verkehrsforschung oder Verkehrssteuerung die ganz gut wären?
Also es gibt historisch einige Ansätze zur Verkehrsflusssimulation, zum Beispiel mit Analogrechnern, aber was man sich, wenn man zum Beispiel in Richtung selbstfahrende Autos blickt, vorstellen kann, ist, dass man bei Kamerasystemen, wie das die Retina zum Beispiel auch macht, eine gewisse Vorverarbeitung in der Kamera macht, die zum Beispiel dann schon selbstständig Kantendetektion und Ähnliches ausführt und damit den Digitalrechner entlastet, was zum einen der Verarbeitungsgeschwindigkeit, zum anderen auch der Energieeffizienz zugute käme.
Das ist ja cool.
Ja. Jetzt aber letzte Frage. Ja. Wir fragen nach einer Schulnote immer. Sehr gut bis ungenügend. Als Professor kennst du dich, obwohl da sind andere Systeme. Aber egal, wir nehmen die Schulnote 1 bis 6. Wie Deutschland jetzt schon bei Analogcomputern aufgestellt oder wie wettbewerbsfähig wir sind?
Das ist eine fast schon gemeine Frage. Spontan hätte ich, wenn sich nicht bald was bewegt, gesagt eine 3,3 bis 3,7. Es ist halt wirklich sehr, sehr schwer, mit einem neuen Thema hier Fuß zu fassen. Es muss sich in eigentlich allen technischen Bereichen was bewegen, sonst sind wir abgehängt.
Drei. Und wenn du das Geld hast, dann vielleicht in ein paar Jahren, dann wir bleiben weiter dran, wir schauen drauf. Ja. Und dann können wir vielleicht in 2 Jahren mal gucken, was passiert
ist. Draus geworden ist.
Dann hoffen wir mal.
Bernd Ullmann, Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.
Dankeschön.